Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur September-Ausgabe. Nachdem wir am Anfang des Jahres hier im Podcast über das Hören des Jazz im Allgemeinen geredet haben, wenden wir uns jetzt einem ganz speziellen Bereich zu. Dank dem Hörspiel in der letzten Ausgabe sind wir auch schon richtig darauf eingestimmt. Es geht um frei improvisierte Musik, um den Free Jazz und wie man sich auf diese Musik einlassen kann, ohne Vorurteil, ohne Scheu und ohne Angst, etwas falsch zu machen beim Hören. Auch vielleicht mit ein paar Tipps, auf was man achten kann, warum man den Zugang zu dieser Musik bis jetzt vielleicht nicht gefunden hat. Und all das machen wir in Begleitung mit der Künstlerin und Musikerin Charlotte Hug. Der Einstieg macht wiederum der Musiktipp von Christoph Thurnherr in Kooperation mit dem Magazin Jazz & More. Der Christoph stellt euch in diesem Monat den Pianist Raphael Lohr vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz-Kur. Podcast. Jazz-Kur.
Ein Mann, ein Piano, wenige Noten. Diese Ausgangslage ist so übersichtlich, dass man schon im Voraus zu wissen meint, was auf einen zukommt. Dann legt Raphael Lohr los und überrascht bereits mit dem ersten Griff in die Tasten. Schräg, so gar nicht wohltemperiert, sondern geradezu verstimmt tönt's aus dem Kasten. Lohr setzt eine einfache Tonfolge zusammen, bleibt auf der Tastatur an einem Ort. Die Melodie suggeriert etwas Kleines, nicht ein mächtiges Instrument mit vielen Tasten, eher eine Kalimba, dieses handliche Daumenklavier aus Afrika. Lohr variiert, die Melodie bleibt, aber es ist die Intonation, die sich entwickelt. Neue Nuancen gesellen sich dazu und langsam, schleichend erweitert sich der Fokus. Der Horizont wird breiter wie im Film, wenn die Kamera wegzoomt. Parallel dazu lässt Lohr eine nächste Veränderung einfließen. Die Melodie stolpert ein erstes Mal, dann erneut und der durchbrochene Rhythmus verdichtet sich zum Muster. Und das erinnert an eine Nadel, die in den Rillen hängen bleibt. Die Melodie wird zum vermeintlichen Loop. Da steht immer noch diese kleine Melodie vom Anfang im Zentrum, aber hinter ihr haben sich unmerklich andere Klänge versammelt. Es sind wenige Noten geblieben, aber die Komposition klingt inzwischen voll. Bei dieser Menge, in diesem beschäftigten Treiben, erscheint der Beginn des Stücks ruhig, fast einsam. Und gerade jetzt, wo die Gruppe vertraut erscheint, bricht alles ab. Die Suche beginnt von Neuem, diesmal in einem größeren Raum, in dem den Nachklängen eine tragende Bedeutung zukommt. Eine kleine Melodie aus einem scheinbar bekannten Instrument in einer sich vervielfältigt verändernden Umgebung. Raphael Lohr zeigt uns neue Erfahrungen als ein Mann mit einem Piano und wenigen Noten. Und hier nun das Stück Nummer 4 vom Album Kemoon.
Thank you.
Im Februar war die Sängerin Marianne Rassin zu Besuch beim Palafer und wir haben mit ihr darüber geredet, wie man den Jazz in all seinen Facetten bewusst hören und geniessen kann. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und es steht euch natürlich jederzeit hier im Jazz-Podcast zur Verfügung. Am Ende von dem Abend, die Aufnahme, haben wir schon gestoppt, hat sich ein Besucher gemeldet und gesagt, ja, das sei alles wunderbar und spannend. Leider würde er dann doch letztlich immer wieder am Free Jazz und an frei improvisierter Musik scheitern. Wie soll er das hören? Er finde einfach keinen Zugang. Ich habe mich also auf die Suche gemacht nach Antworten und bin auf ein spannendes Büchlein gestossen, das ich euch wärmstens empfehlen möchte. Es heisst «A Listener's Guide to Free Improvisation» und ist geschrieben vom Chicagoer Journalist, Künstler, Musiker und Veranstalter John Corbett. In dieses Büchlein schauen wir gemeinsam rein und wir werden uns ein paar Tipps vom Corbett zu Gemüte führen. Ich habe aber auch mit jemandem aus der freien Szene reden, über die Gedanken aus dem Büchli und über die eigenen Erfahrungen mit der freien Improvisation auf der Bühne beim Üben. Und diese Person habe ich gefunden, zumindest in der Stadt Zürich, in einem grün bewachsenen Reihenhaus. Es ist das Zuhause von Künstlerin, Performerin und Musikerin Charlotte Hug. Eine Frau mit einem gewaltigen Vorrat an Energie und positiver Ausstrahlung. Und eine Frau mit langjähriger Erfahrung im Bereich von improvisierter Musik. Bevor wir mit der Charlotte Hug jetzt in die Tiefe von Musiklosen eintauchen, habe ich von ihr wissen, wie sie selber zur Musik gekommen ist.
Also mit 4 wollte ich einfach unbedingt Geige lernen. Mein Grossvater hat in der Tonhalle gespielt und ich habe das immer gehört. Und dann wollte ich das und habe bei ihm durfte ich die Stunde immer 2x20 Minuten in der Woche. Das waren so meine Holy Hours. Und ich wollte aber schon recht früh etwas anders spielen. Und dann, also zu Hause, einfach klassisch üben. Und da hatte ich wahnsinnig Freude. Und wenn ich etwas anders spielen wollte, bin ich einmal einfach in den Wald spielen. Und habe dort improvisiert, auch dazu gesungen, Hexengeschichten erzählt, Kobolden überall. Und eigentlich mache ich jetzt recht Ähnliches. Ich spiele Bratsche, ich singe. Und natürlich aus einer komplett anderen Perspektive, aber eigentlich ist das schon sehr früh einfach so ein ich musste es einfach machen. Und ich muss es auch jetzt noch einfach machen. Und das Schöne ist, dass ich es jetzt mit vielen Leuten teilen kann. Damals habe ich es noch heimlich gemacht. Mein Vater hat es dann mal aufgenommen und ist mir mal da ins Tober im Appenzell nachgegangen und hat es aufgenommen. Und ja, das auch zu teilen, weil es ist wirklich eine Passion. Und es ist oft auch das Zwischendrin. Also ich habe klassisch studiert, Viola und Komposition und aber eben auch bildende Kunst. Also meine Mutter ist bildende Künstlerin und das ist irgendwie immer so selbstverständlich. Das gehört zusammen. Und dann ist der Punkt gekommen, Beruf. Es war klar, ich will Musik machen. Aber ich will auch zeichnen, ich will auch bildende Kunst machen. Und so der Weg war gar nicht so geradlinig. Ich habe dann in Aix-Marseille das Probespiel ohne Studium bestanden. Dort muss man einfach hinter einem Vorhang spielen. Und es wäre eigentlich das Probespiel gewesen für ein Jahr Praktikum. Und dann haben sie mich aber gerade aufgenommen. Und dann habe ich so in dem jugendlichen Übermut gefunden, okay, also Musik, das ist, glaube ich, einfach meine Muttersprache. Das kann ich einfach, das muss ich nicht studieren. Bildende Kunst ist die grössere Herausforderung. Ich habe mit Bildende Kunst angefangen und dann im Kunststudium sehr wohl gemerkt, okay, Kunst kann man studieren. Ich habe, glaube ich, viel zu lernen. Dann habe ich beim Henry Crawford in Bern angefangen, studieren, das abgeschlossen und dann in London beim Paul Silverton an der Royal Academy weitergemacht. Parallel dann aber auch in Berlin an der UdK und so weiter noch Bildende Kunst studiert, Klangkunst, Bühne. Also ich habe es eigentlich so zusammengestückelt. Und wenn du jetzt sagst, dein musikalischer Weg, der ist eben immer total verschränkt mit, also es ist wirklich ein transdisziplinärer Approach und ich denke so. Und so entsteht auch meine Musik.
Wo Charlotte Hug dem Interview zugesagt hat, musste ich mit Schrecken feststellen, dass ich das Büchlein vom Corbett an gewissen Stellen erst überflogen habe. Am Ende nämlich hat er eine Liste mit Hörbeispielen aufgeführt. Und die habe ich gar noch nicht so genau angeschaut. Sonst wäre mir nämlich aufgefallen, wer in dieser Liste steht. Ja, genau, Charlotte Hug selber. Sie kennt das Büchlein nur so gut. Eine sichtbar gebrauchte Version liegt gerade jetzt zwischen uns auf dem Tischli. Und sie empfiehlt das Büchlein all ihren StudentInnen als wichtige Lektüre. Und so verschmilzt jetzt in unserem Gespräch der Blick ins Büchli mit der Sicht von Charlotte auf die improvisierte Musik zu einem stimmigen Ganzen.
Ich habe den John Corbett persönlich mehrere Mal getroffen und wir haben uns sofort verstanden. Und er hat auch sofort verstanden, dass ich muss beides machen. Weil er macht auch beides. Also er hat die Galerie mit seinem Partner Jim Dempsey und er hat dann auch ganz klar gesagt, los, wenn du bei uns spielst, bring deine Sonneikons mit. Wir wollen, also das, was du machst, ich bin voll dabei. Und dann konnte ich die Sonneikons aufhängen und die Sonneikons, Le Son und Icon, also Bilder, ich visualisiere es und zeichne es mit beiden Händen. Wir kommunizieren mit beiden Händen. Ich zeichne es darum auch mit beiden Händen, weil es ist wirklich auch Kommunikation. Und so wie der Medientheoretiker Marshall McLuhan sagt, ja, the medium is the message. Ich finde es wunderbar, sich über Musik Gedanken zu machen. Aber über das Zeichnen und das Visualisieren erfahre ich einfach nochmal andere Inhalte, andere Geschichten, andere Strukturen. Und da habe ich mit dem John Corbett wirklich so ein Instant Understanding. Also wir haben einfach gerade gewusst, von was wir reden.
Die Sonne-Icons, nur um das kurz ein bisschen zu verbalisieren, wie die aussehen, die haben ja verschiedene Grössen, aber sie haben, man sieht was, wenn man jetzt sich das vorstellen will. Für die, die jetzt das nicht gerade gehen, googeln, sondern einfach nur hören.
Also die Sonne-Icons, das sind wirklich sind Zeichnungen mit beiden Händen, die so eine energetische Struktur zeichnen. Ich singe auch oft dazu. Also es ist wirklich auch der Prozess ist transdisziplinär. Und das mache ich einerseits für das Solo, aber auch, ich habe ein Orchesterwerk, die Lucerne Festival Academy, wo ich dort Artist Etoile war, habe ich für jeden Orchestermusiker das eigene Sonneigens gemacht. Dann auch gleichzeitig eine Ausstellung im Museum. Also das ist etwas, wo Eingang in die Musik zeigt. Ich würde sagen, es sind Kompositionen, wenn man es konventionell ausdrücken möchte. Kompossibilität finde ich so einen schönen Ausdruck. Es gibt ein Setting, das viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Sehr spezifisch, sehr präzise. Also ich mache auch Coaching, wie man das liest. Und dann aber einfach Möglichkeiten. Ich denke, jedes Mal beim Konzert wieder die aktuellste, wachste, stimmigste Version spielen.
Ich habe eine Klammer, die ich noch gerne aufmachen würde. Auch für die Leute, die jetzt zuhören. Und bevor wir noch ein bisschen weiter reingehen in das Thema, wie man auch hören kann, eben genau dem, was du jetzt zum Beispiel in deiner Arbeit machst, was andere Musiker auf die Bühne bringen. Begrifflichkeit. Ja. Das ist einerseits immer heikel, Schubladen denken, das wollen wir vermeiden. Und andererseits brauchen wir es gleich. Da bin ich gespannt, was du denn da dazu sagst. Aber vor allem auch, welche Begrifflichkeit, wir stellen jetzt in den Raum irgendwie auf einer Seite den Free Jazz, auf der anderen Seite Noise Music und dazwischen alles Mögliche an Konzept oder konzeptfreiem, improvisiertem Musizieren. Welche Begriff brauchst du konkret in deinem Alltag? Mit welchen kommunizierst du? Welche findest du wichtig? Welche sagst, braucht es nicht? Oder wie sortierst du das für dich?
Also Improvisation ist schon eine ganz, ganz wichtige Quelle. Und freie Improvisation, das nehme ich auch wirklich sehr beim Wort. Also wenn ich mich mit dem Stellaris String Quartett von London treffe, dann ist es wirklich ganz frei. Wir kommen zusammen, 50 Minutes, no break. Und wir proben höchstens nach dem Konzert, diskutieren. Oder auch wenn wir eine CD aufnehmen, dann haben wir meist 3 Monate noch Diskussionen. Also es ist aber vorher wirklich frei. Und da bin ich auch ein bisschen puristisch. Also frei ist wirklich frei, da machen wir nicht ab. Und dann gibt es aber auch viele Mischformen, die ich eben auch sehr kreativ finde. Also zum Beispiel mit den Sonnen-Icons, die ja nicht ganz frei ist, sondern wo auch eine Vertiefung stattfindet. Im Sinn von wirklich an dem klanglichen Material, an diesen Formen zu arbeiten. Auch szenisch. Also zum Beispiel, ich habe jetzt von ganz kleinen Sonnen-Icons geredet, Tablet-Grösse. Aber natürlich gibt es auch Videopartituren, die projiziert werden auf die Mauern und die Mauern geben wieder Echos. Also das hat, der Space ist auch immer Raumpartituren. Jetzt habe ich da gerade im Studio, habe ich an der Ruhr-Triennale 5 lange Partituren gezeigt. Also das längste so eigentlich ist 26 Meter, wo ich dann drapiere und wo es auch Überlagerungen gibt. Jedes Mal tue ich es anders überlagern. Ja, also dass eben auch eine Vertiefung kann stattfinden. Und ich nenne es eher so, also Improvisation ist wirklich frei, freie Improvisation und Kreation. Also mich denkt, das kann dann mehr Kreation auch im Moment sein, Kreation spiralförmig, vertiefen, ja.
Welchen Bezug hast du zum Free Jazz, auch einer Form, die schon seit vielen Jahren improvisiert, nochmal vielleicht mit anderen Ansätzen, vielleicht klanglich aus dem Jazz rausgekommen ist, natürlich, auch in einer Haltung, in einer Tonalität. Gibt es da eine Verbindung dazu?
Ich suche die Verbindung immer wieder, und zwar ganz konkret. Ich unterrichte an der HSLU Musik in Luzern, und da ist immer wieder ein grosses Bedürfnis, eben die Institute zu verbinden. Also Klassiker, Jazzer, aber auch Music and Art Performance, also die, die sich dann auch bewegen. Also es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Und in der Jazz-Abteilung hat es wieder verschiedene Ansätze, also die Diversität auch und halt auch die Individualität. Also eigentlich ist jeder ja sein eigener Kosmos. Da, also zum Beispiel Magda Meyers aus Berlin und ich, wir haben das Lucerne Improvisers Orchestra gegründet. Und da kommt sogar, kommen die Leute von der Volksmusik, vom Jazz, von der Klassik zusammen. Und da Formen von, wie können wir gemeinsam etwas Stringentes, etwas Relevanz, etwas, wo jeder sich einbringen kann, aber es doch auch ein ganzes Neues gibt. Das suche ich immer. Und ja, und auch so die Bereitschaft dazu. Okay, also wir haben zum Beispiel das letzte Mal ein Stück gemacht, wo es verschiedene Dirigentinnen gegeben hat, wo dann eben die verschiedenen auch wirklich können ihr Timing einbringen, wo sie auch können einen Rhythmus, einen Groove einbringen. Und immer in der Verantwortung vom Ganzen. Wir wollen ein Stück kreieren, wo nicht ein Splitterkonzert ist, mit lauter Zitat. Kann es auch sein. Aber eigentlich haben alle verstanden, wir wollen ja, vielleicht auf ein neues Blatt kommen, wo wir da etwas finden, wo wir vorher alle nicht gekannt haben.
Der John Corbett beschreibt im Vorwort zu seinem Büchli seine eigene Theorie, warum sich viel schwer tun mit der freien Improvisation. Er sagt, die meisten von uns wachsen mit Songs auf. Songs sind überall, jeden Tag, im Radio, in den Läden, auf dem Handy. Songs sind so wie der Soundtrack zu unserem Leben. Und wir haben alle schon so viel gehört, dass wir zu wahren Experten in Sachen Songlosen geworden sind. Wir wissen, wie sie funktionieren, und niemand muss sie uns erklären. Dazu müssen wir keine Musiktheorie kennen. Wir wissen einfach, welcher Rhythmus uns erwartet, welche ungefähre Form das kommt, Intro, dann Strophen, ein Refrain. Und wir ahnen, wie die Melodie funktioniert, die der Text trägt. Und natürlich gibt es unzählige SongschreiberInnen, die es versuchen, uns aufs Glatteis zu führen und unsere Erwartungen hinters Licht zu führen. Doch auch sie kommen nicht darum herum, uns letztlich formal an Hand zu nehmen und durch den Song zu führen. Die Begegnung mit so vielen Songs hat uns geprägt, so sehr, dass es uns schwerfällt, Musik zu hören, die ungewohnt ist. Und es ist egal, welchen Musikstil wir pflegen. Unsere Fähigkeit, Songgedanken vorwegzunehmen, erschwert uns darum, auch das Hören von improvisierter Musik, so der Corbett.
Also ich beobachte das auch stark und gerade auch bei jungen MusikerInnen. Ich glaube, da hat die Ausbildung noch sehr viel, also hat die Musikerausbildung noch sehr viel Luft nach oben. Und ich erzähle ihnen einfach immer wieder vom London Improvisers Orchestra. Dort kommen Leute, die Strassenmusik machen. Und das ist höchste Qualität. Also man muss sogar, man hat lange müssen auch eine Aufnahmeprüfung machen, um auf der Strasse zu spielen. Kommen sie vom Punk, kommen von der Royal Academy, kommen von anderen Kontinenten. Und es hat einen harten Kern, aber auch immer Gäste. Jetzt kommen auch immer mehr Asiatinnen. Einfach, die Welt ist gross. Und die Musik, die da gespielt wird, und eben Improvisation ist so etwas ursprünglich, so etwas Transnationales, Transkontinentales. Und ich spiele ihnen auch einfach immer wieder mal so einen Trigger vor. Wo sie sagen, ah ja, das ist das, wow, das kenne ich gar nicht. Und einfach auch, okay, es gibt so
Hotspots. Was wäre so ein Trigger, den du auch für einen Zuhörer nennen könntest, wo du sagen, das ist ein schöner Einstieg. Da, fangen wir mal mit dem an, probier das einmal.
Also, vom London Improvisers Orchestra.
Ja.
Da finde ich schon, also gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel auf YouTube von Wadada Smith, also da ganz klar einen Jazz-Hintergrund. Und da kommen die hochbegabten, wilden Musiker und bringen ihn auf eine gute Art ein bisschen durcheinander. Und das, also das finde ich unglaublich schöne Momente, wo auch wenn man. Und das ist auch spannend, das hat auch der Evan Parker sehr gesagt, also der John Corbett geht ja auch sehr auf Interaktionen. Also, was gibt es bei einer Improvisation für Interaktion? Natürlich, es gibt Dialog, es gibt Imitation, es gibt ganz, ganz vieles, aber der Evan Parker hat auch gesagt, ja, wir sind immer verbunden. Auch wenn wir genau unser Ding weiterspielen. Und gerade zum Beispiel bei dieser CD oder auch auf YouTube, dem Video, der Solist spielt sein Ding. Aber man merkt, er hat so ein peripheres Hören im Sinne von, in welchem Kosmos bin ich da? Und das finde ich halt so schön. Also natürlich hat jeder Musiker, Musikerin so einen eigenen Kosmos, eine eigene Sprache. Man kann auch seine eigene Sache weiterspielen, aber man ist immer verbunden. Als Kontrapunkt, das hat er auch so schön geschrieben. Man kann es unterstützen, bejahen, man kann es verneinen, man kann auch zustimmen, agree to disagree. Und das sind immer Beziehungsgeflechte, wo ich finde, gibt häufig enorm spannende künstlerische Reibungen. Also von dem her, ja. Mit der künstlerischen Verantwortung die Reibungen eben auch wirklich provozieren.
Voilà. Und auch für den Hörer eben eine Möglichkeit, zum beobachten, was passiert. Und das ist wahrscheinlich auch gerade so ein Einstieg, man sollte eigentlich sehen, was passiert. Es ist wahrscheinlich Musik, die man nicht unbedingt daheim auflegt, zum Znacht.
Das ist eben so spannend. Und da ist wieder, der John Corbett ist einerseits eben ein visueller Mensch und auch sehr ein auditiver Mensch. Also er sagt ja, hey, schaut, wer macht was? Versucht wirklich da, wer spielt wie? Wer tut die Transition einleiten? Wer hat Augenkontakt? Wer und so. Und dann aber auch, und macht die Augen zu. Also so das Spezifische hören und dann auch das Globale hören. Also auch Pauline Oliveira sagt ja Focal and Global Listening. Also ich glaube, das ist eine sehr weise Anregung, ganz konkret. Also ich finde es sowieso toll. Er gibt ganz klare Stimuli. Augen offen, Augen schliessen und er tut die ganzen Parameter wie den Rhythmus. Hört auf den Rhythmus. Und wenn es jetzt einmal keinen Groove hat, wenn es kein Metrum hat, wenn es nicht einmal einen Beat hat, wie findet ihr euch da zurecht? Ist es mehr Gezeitenentwicklung? Also er macht sehr organische Stimuli, dass man selber sich eben in diesen Bereich auch, dass man sich in diesen Bereich vorwagt. Dass das nicht nur Herausforderung, schwierig, sondern dass das auch, ich meine, Gezeiten. Das ist etwas, wo ich glaube, sehr einladend auch ist. Also er proklamiert auch, sucht Ort, wo ihr euch auch wohlfühlt in dem. Und er sagt zum Beispiel auch so schön, und ja, also wenn er in ein Museum geht, De Kooning, Abstract Expressionism, das ist auch anspruchsvoll. Wenn er ins Museum geht und 3 Bilder wirklich anschaut und dann rausgeht, dann ist er beglückt. Und da muss ich eben auch bei der Improvisation, wenn man ein Stück wirklich zulässt und das Völlige, das dann vielleicht auch, weil es so neu ist, dass man sich auch eingesteht, okay, für heute war es jetzt. Das ist das eine. Und dann das andere, was ich schon auch sehr toll finde, er hat ja dann da also Rhythmus, Dur, Interaktion, also er geht Tempi, Dynamik, wie entsteht Tempo, sind das einzelne Musik, wie entsteht Tempo ohne Beat. Und das sind einfach gute, also er stellt ganz viele Fragen.
Genau, da würde ich gerne, das habe ich mir rausgestrichen, den Rahmen schnell schaffen.
Ja.
Wir haben, die Leute sind sich das gewohnt, ohne Musiktheorie. Man hat einen Viertakt, wo man sich drin kann bewegen kann, tanzen, einen Dreier noch, wenn es in den Walzer reingeht, der Zweier zum Marschieren. Da haben die Militaristen lange Jahre Freude gehabt, bis heute leider dran. aber das sind Formen, die wir rhythmisch in uns drin haben, so eingeprägt, weil wir es einfach nur so kennen. Genau, und jetzt hast du das ein bisschen angefangen umreissen, das rhythmisch betrachten. Was können wir dort achten? Du hast jetzt gerade angefangen zu erzählen, darum wollte ich das kurz noch einbringen, das Bild, was wir so in uns drin haben.
Ja, also vielleicht hat nicht jeder Spieler den gleichen Puls. Also auch darauf, also wir haben ja auch nicht den gleichen Herzschlag. Mm-hmm. Also dass man da wie so merkt, okay, aber es hat doch irgend... Es hat überall einen Rhythmus. Und der spürt und merkt, wenn zum Beispiel auch lange Pausen sind, wenn kommt wieder ein Impuls, der kommt nicht einfach aus nichts, sondern der kommt, ja, und da würde ich vielleicht sogar noch ergänzend zum John Corbett, so das ganze Körperliche. Also das ist ja auch ein Körperwissen, wo jetzt muss der Klang kommen und dass die Identifikation mit verschiedenen Musikern und das, also zum Beispiel, wie entsteht Tempo, wenn plötzlich jemand, also mit Erregung, also es ist nicht nur ein schneller Beat, sondern von einem Körpertonus, von einer Intensität und das wirkt dann vielleicht plötzlich schneller oder es auch eine Pause, zum Beispiel plötzlich imaginär plötzlich eine kleinteilige, eine schnelle Pause, obwohl sie lang dauert. Also, dass man so, und da finde ich ihn eben auch wahnsinnig gut, er gibt klare Anregungen und lässt aber auch immer die Magie. Die Magie ist wichtig, man kann nicht alles erklären. Dass das einfach auch eine ganz wichtige Matrix ist, neben dem, dass man der Mensch neugierig ist und möchte sich in Strukturen teilweise auch wohlfühlt. Also da finde ich, macht er einen sehr weisen und inspirierenden eine Balance.
Das Bild, das ich habe, und jetzt, als ich hier hocke, funktioniert es wieder super. Hocke bei dir in dem Atelier, im Studio. Ihr könnt aus dem Fenster schauen, ich ahne der Zürichsee dort hinten. Die Wolken ziehen vorbei, das ist auch Bewegung in der Zeit. Oder der Wind, nichts, was wir tun. Wir können es zwar messen in Windstärke, aber dort erleben wir alle Tempo und Energie, ohne dass wir einen Puls dafür haben müssen. Und ich glaube, das kann man als Bild vielleicht brauchen. Gerade die Naturgewalten, die uns sagen, schau, dort empfindest du ja auch Energie, tun das mehr mit dem verknüpfen. Wäre das...
Absolut. Also, und das ist ja jetzt total schön. Die Wolken haben ein Tempo. Aber auch zum Beispiel, wenn man die einzelnen Blätter, wenn der Wind durchgeht, die flirren ja, die haben eine ganz schnelle Bewegung. Also wir haben eigentlich immer ganz unterschiedliche Tempi. Und wenn ich mich auf also jetzt haben die Bäume wunderbar Blätter noch. Und jetzt kommt gerade ein Windstoss. Die vielen, vielen kleinen Blätter, das ist, also der Lied, die sagt einem, ein bewegter Zustand. Und eben genau auch so Betrachtungen auch. Also, dass zum Beispiel plötzlich ein Musiker einen bewegten Zustand spielt.
Mhm. Bis dahin können sie es folgen, glaube ich.
Ja.
Und jetzt die Angst zu nehmen, um sich auf das einzulassen, ohne dass man sich selber innerlich auslacht oder von anderen blöd angemacht wird, sage ich jetzt mal ganz profan, sagt, komm, ich lasse mich auf das ein. Den Mut muss man, glaube ich, entwickeln. Ist das richtig?
Absolut. Und schön ist ja er, wie er eigentlich anfängt. Improvisierende Musik ist wie Birdwatching. Man muss weder Ornithologe sein, noch muss man fliegen können. Also auch wirklich einfach, aber was wichtig ist, sich Zeit nehmen, fokussiert sein, voll sich einlassen. Und da, also es ist nicht anything goes und so, und man muss ja gar nichts wissen und so, sondern ja, man kann den Kopf auch die heilen. Auch vielleicht ein Kritiker, der sagt, ist das nicht ein bisschen lächerlich, was ich jetzt da mache? Oder so. Sondern wirklich die Hingabe zum Hören, zum sich einlassen, auf was macht das mit einem und auch, wie wirkt das auf mich? Was hat das vielleicht auch für körperliche Einflüsse? Und er sagt auch, wie kann ich mich da dabei wohlfühlen? Und das Wohlfühlen, das ist, ich glaube, das kann man auch ausweiten. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen und durch die Praxis, durch das immer wieder sich dem Neuen hingeben, dass mit der Zeit eine Lust kommt.
Du hast jetzt das gerade angesprochen, wo in meiner nächsten Frage drin war. Genau, er beschreibt das wunderbar in seiner Einleitung. Ich sage es noch etwas anders. Wenn wir in die Oper gehen, haben wir eine Vorstellung, was kommt. Wenn wir an ein Popkonzert gehen, an ein Rockkonzert, wir haben eine Idee, was kommt. Genauso wie wenn ich an einen Stubentengang irgendwo im Appenzellerland. Was kann ich für Erwartungen mitnehmen oder offen lassen, allenfalls, wenn ich an ein Konzert gehe? Oder ein Vorwissen auch mitnehmen? Oder muss ich gar nicht mitnehmen? Wenn ich an so ein Konzert gehe, jetzt vielleicht von dir,
er schreibt sehr schön Preparation. Also ich glaube, dass es wirklich das intensivieren kann und dass es auch Eingänge kann schaffen, indem man wirklich auch die Offenheit kultiviert, indem man sagt, okay, dass man die neugierige Haltung, die offene Haltung, die angstfreie Haltung, ja, die vielleicht auch so ein bisschen im inneren Auge, im inneren Ohr, so mit dieser Offenheit kommt. Und ich glaube aber auch mit der Freiheit im Sinn von, und wenn es zu viel wird, dann mache ich einfach eine Pause. Also ich glaube so, dass man einerseits gut ist zu sich, weil es ist intensiv. Und ich glaube, es ist auch so, dass Improvisieren ist urmenschlich. Und vielleicht auch sich die Verbindung mit Interaktion mit, es ist etwas sehr Soziales, es hat viel mit Respekt zu tun, oder eben agree, disagree, agree to disagree, also es sind, ich glaube, sich einfach auf den human factor von dieser Improvisation, wo das ist, glaube ich, schon eine ganz tiefe Matrix, das ist drängt dort rein, ein menschliches Interesse.
Und er sagt ja auch, wenn es dann eben zu viel wird, dann kannst du auch gehen.
Ja.
Das nimmt er sich ja aus, das Recht, und das gesteht er auch jedem zu. Man muss sich nicht zwingen und nötigen. Wie ist es für dich, wenn du auf die Bühne gehst und jetzt nehmen wir wirklich die freie Improvisation. Es gibt eine Zeitvorgabe in dem Fenster, wenn wir spielen, keine Pause. Was geht dir durch den Kopf vorher? Oder wenn man als Musiker auf die Bühne geht, um das Bild schnell zu nehmen, man hat ein Stück vorbereitet und hat noch ein paar Schwachstellen, dann kommt noch ein bisschen Lampenfieber dazu, weil man Angst hat, dass man es nicht, weil man sich Sorgen macht, dass man da einen Fehler einbauen könnte und dann hören die Leute das. Wie ist das für dich, wenn du auf die Bühne gehst? Ein anderes Gefühl nehme ich an.
Also, da möchte ich wie noch früher ansetzen beim Üben. Also, ich gehe auf die Bühne, wenn ich frei improvisiere, wirklich, und das ist auch so eine Herausforderung an mich, und auch, ich gehe auf die Bühne und möglichst mit einem leeren Kopf. Also ja, nicht, ja, ich glaube, ich fange das Stück dann mit dem tollen Sound an und so. Nein, frei, wirklich frei. Im Sinne von Antennen ausfahren, in diesem Raum, Publikum, mit diesen Partnerinnen oder ein Solo oder mit Soneiken. Wirklich, das ist so das Credo. Freie Improvisation wirklich mit keinem Konzept. Und es ist aber alles andere als aus einem hohlen Bauch spielen. Nämlich, ich bin sehr überzeugt, dass man Improvisation üben kann, soll üben. Es ist eine lebenslange Praxis. Und wenn ich da übe, dann übe ich wirklich die Zustände von Durchlässigkeit. Auch einfach jeden Tag, was ist der Sound von heute? Aufnehmen, 10 Minuten spielen. Und gleichzeitig einfach auch die eigene Sprache weiterentwickeln. Also ich habe da ganze Steinbrüche von Sounds. Also das ist natürlich schon, ich entwickle schon meine Sounds, die ich dann aber nicht genau so bringe, sondern wo ich einfach, ich merke, das ist eine Sprache. Und wenn ich müsste, ich sage jetzt mal auf eine Fremdsprache, eine Improvisation machen, einen Vortrag, dann käme das nicht gut. Aber wenn ich eine Sprache mit einem reichen Wortschatz, mit Gedankengängen, die ich auch schon ähnlich gemacht habe, aber Synapsen passieren, dann genau in dem Moment nochmal neu verbindet sich, dann wird es spannend. Und so möchte ich eigentlich einerseits den Zustand von dieser Durchlässigkeit immer wieder üben. Das hat mit Atmung zu tun, das hat mit Körperbewusstsein zu tun. Und dann einfach auch wirklich das Üben. Die Sprache und viele Sessions machen, mit anderen Leuten spielen, sich konfrontieren mit verschiedensten, also ich spiele auch wahnsinnig gerne draußen, an verschiedenen Orten, eben im Gletscher, in Unterführungen, also das liebe ich auch, einfach mich immer wieder zu konfrontieren mit, wie klinge ich jetzt da in dem anderen Environment. Und der Bonus ist halt schon einfach spielen mit Leuten. Also das ist etwas vom Allerschönste und ja, das ist so quasi Kür.
Ich erinnere mich jetzt gerade an einen, ich komme jetzt gerade in den Sinn, an einen Workshop mit dem Erik Buren, einem holländischen Trompeter. Ich war dort noch Student und wir sind zu dritt, ein Schlagzeuger, ein Bassist und ich am Klavier in diesem Raum und er steht dort und sagt, ja, fangen wir an, spielen wir mal eine Ballade. Und dann schauen wir uns an und überlegen, was spielen wir für eine Ballade. Ich sage, nein, nichts aus dem Realbook, nichts, das ihr kennt. Und niemand konnte anfangen zu spielen, weil wir keine Vorstellung hatten, was jetzt passieren soll. Ja. Und das ist eben keine Sprache gehabt, um das umzusetzen. Wir haben dann ziemlich schnell begriffen, was er meint und sind dann auch in eine Form von Musizieren gekommen. Aber es war eine wahnsinnige Hürde gewesen, am Anfang. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Ich glaube, das könnte etwa so die Situation darstellen. Man muss es wie vorher praktizieren, um es nachher miteinander auch können machen.
Sehr spannende Frage und also jetzt gerade auch bei Improvisation unterrichten, also bei Leuten, die wollen improvisieren, klar, da improvisieren wir zuerst. Und zwar wirklich, steigen gerade voll ein. Ich gebe aber auch Improvisation von Leuten, die nachher Musikpädagogik werden machen und teilweise die Klassiker. Also wirklich irgendwie, die haben noch nie improvisiert. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich zuerst mit Soneigens, mit Interaction Notation, wo ja auch schon viel Freiräume gibt. Also, dass wir eigentlich schon viel arbeiten in strukturierten Kontext und am Schluss, und jetzt frei. Dann fliegt es.
Der Corbett gibt in seinem Büchli eine Liste mit Werkempfehlungen ab und das ist eben schön, das habe ich in der Vorbereitung, in der spontanen Vorbereitung von dem Gespräch dann erst begriffen, du stehst auch in diesem Büchli drin. Also, eine grandiose Zusammenführung von Schicksal oder Zufall in dem Fall, oder auch nicht. Aber was würdest du empfehlen? Es darf gerne etwas von dir sein oder auch etwas anderes. Wir haben vorher schon ein bisschen einen Einstieg genommen. Vielleicht nehmen wir etwas gerne von dir, das ich nachher dann einspielen könnte. Was könnte man sich anhören? Und das ist jetzt spannend, wenn es von dir ist, du könntest es wie auch einführen.
Also, im Büchli ist ein Duo Feintuning mit Fred Lomberg-Holm. Wir haben auch in der Galerie gespielt oder auch das London Improvisers Orchestra ist dabei. Was ich jetzt würde auch als Stimuli Sonnecken Music. Das ist strukturierte Improvisation, also nicht frei. Ich habe Sonnecken's Coaching gegeben, wie man das spielen kann, aber eben auch, wie sie mit ihren Ressourcen das spielen können. Wieder Sonnecken umdrehen. Das wäre jetzt so, wie man wirklich Leute auch reinholen ins Boot. Und etwas zuerst ganz zusammen kreieren. Dann, auf der anderen Ebene ist natürlich einfach Stellaris String Quartet. Vulcan, das ist unsere neueste CD und das ist wirklich frei. Das ist etwas unglaublich Wertvolles. Also Stellaris String Quartet könnte ich sehr gerne. Und dann Jazz. Stefano Pastor. Der ist Jazzmusiker des Jahres, zweimal geworden in Italien. Und er, also darum schlage ich das vor, weil er hat unglaubliche Recherchen von Melodie gemacht. Und er hat recht ähnliches Gefühl gehabt, wie ich von der klassischen Seite her. Er hat einfach das Gefühl gehabt, aber jede Melodie habe ich doch schon x-mal gespielt. Wie finde ich neue melodische Versatzstücke und überhaupt neue Melodien? Und das ist eigentlich so meine ganz wertvolle und tiefe, also langjährige Zusammenarbeit, wo ich merke, wir haben also etwas zu sagen. So, also Paragone d'Archi, also Paragone, quasi Wettbewerb zwischen den Künsten, wo die Malerei sagt, ja, wir können Luft darstellen. Der Bildhauer sagt, ha, bei uns kannst du rumlaufen, du hast eine 3D-Sicht. Und wir haben da quasi Paragone d'Archi, Jazz, Klassik, beide haben ihr ganzes eigenes Universum. Und im besten Sinn Paragone, also Wettbewerb, in dem man sich eben inspiriert, in dem man Qualitäten schärft und merkt, ah, da bist du anders als ich, aber das ist genau spannend. Also so die drei CDs, glaube ich, könnten drei ganz verschiedene Einblicke geben.
Inspiriert durch das Gespräch mit der Charlotte Hug und beführt von diesen Gedanken aus dem Büchlein von John Corbett, hören wir jetzt mit allen Sinn und der grösstmöglichen Offenheit folgende Stücke an. Zuerst hören wir «In Camino Part 2» von CD «Sonnecken Music, Orchestra and Choral Works», gesungen vom Münchner Chor «Via Nova». Als zweites hören wir das Stellaris String Quartet mit dem Stück Batutara vom Album Vulcano. Und als drittes hören wir das Duo von Charlotte Hug mit dem italienischen Giger Stefano Pastor. Das Stück heisst Policentrico und ist zu finden auf dem Album Paragoni d'Archi. Und natürlich könnt ihr jetzt losziehen, an Konzert gehen und euch ins Abenteuer improvisierte Musik stürzen, ausgerüstet mit einigem Wissen. Und wer noch mehr will, besorgt sich das Büchli von John Corbett. Thank you.
Thank you.